Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gern nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Ersatzfreiheitsstrafe und deren Vermeidung durch freie Arbeit in Berlin. Fragt man sich vielleicht, haben die nicht gerade Köln gesagt? Jetzt geht es hier um Berlin. Wie kommt das denn? Das liegt daran, dass ich mich schon seit vielen Jahren mit der Ersatzfreiheitsstrafe beschäftige und vor 3 Jahren der Kriminologische Dienst Berlin auf mich zugekommen ist, um zu fragen, ob ich ein Projekt mit ihnen durchführen möchte. Und da habe ich natürlich sehr gerne Ja gesagt. Und deshalb haben wir dann gemeinsam mit dem Kriminologischen Dienst und den sozialen Diensten der Justiz in Berlin untersucht, wie genau die Praxis der Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen in Berlin abläuft.
Du hast ja gerade gesagt, dass du dich schon sehr lange damit beschäftigst und Forschungsprojekte machst, aber auch angefragt wirst. Du hast auch schon als Sachverständige im Deutschen Bundestag, war das glaube ich, ne, Auskunft gegeben. Und wenn du jetzt nochmal, bevor wir gleich mal so einsteigen, dass mal alles rekapitulierst, wie in der Öffentlichkeit, in der Politik drüber gesprochen wird, wie auch über bestimmte Gesetzesänderungen gesprochen wird, wie stehst du dazu? Bist du eigentlich noch optimistisch, dass man da grundlegend was verändern kann, oder ist es nicht doch immer wieder so ein bisschen müßig und so richtig geht es nicht voran?
Also ich habe damals angefangen in Nordrhein-Westfalen eigentlich mit der gleichen Fragestellung wie jetzt. Wie sieht es eigentlich aus mit der Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen durch gemeinnützige Arbeit oder freie Arbeit? Die Begriffe werden immer synonym verwendet. Und damals war ich doch sehr positiv, weil ich dachte, Mensch, da passiert jetzt was mit unseren Ergebnissen. Inzwischen backe ich deutlich kleinere Brötchen, weil da weniger passiert ist. Allerdings glaube ich, dass wir auch nicht immer unbedingt alles, was sich so verändert, direkt an statistischen Kennzahlen sehen können. Also es kann durchaus sein, dass sich bestimmte Prozesse verändert haben und das gar nicht so stark nach außen dringt. Aber insgesamt bleibt bei der EFS, nehme ich jetzt mal als Abkürzung für Ersatzfreiheitsstrafe im Verlauf des Podcastes, bei der EFS doch diese 2 Gegensätze bleiben. Es gibt die eine Gruppe, die sagt, wir sehen die sozialen Auswirkungen, nämlich dass Menschen, die arm sind und in wirklich schwierigen Lebenslagen, deshalb in Haft landen und denen gelingt es auch nicht zu vermeiden. Sollen wir das wirklich machen? Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja, das müssen wir trotzdem machen, wir sehen das zwar, aber der Strafanspruch des Staates muss gewahrt bleiben und deshalb können wir da nichts verändern und deshalb ist diese Möglichkeit, gemeinnützige Arbeit als Alternative zu bieten, das Einzige, was uns bleibt. Und das ist so ein bisschen, dazwischen gibt es ganz wenig und das sind so diese 2 Maximalpositionen. Man muss aber sagen, es hat sich ja tatsächlich doch auch was Substanzielles verändert, da seit 2023 ist ja möglich ist, die Tagessätze, wobei in Kraft trat es dann 2024, die Tagessätze zu halbieren. Also das heißt, wenn man noch 60 Tagessätze offen hat, dann tilgen 30 Tage Haft die, weil man durch einen Tag Haft jetzt 2 Tagessätze tilgt. Also zumindest werden die Strafen etwas kürzer, aber am grundlegenden Problem bleibt natürlich alles unverändert.
Und das grundlegende Problem ist diese Ersatzfreiheitsstrafe. Das bedeutet, dass Menschen in Haft kommen, weil sie eine Geldstrafe nicht gezahlt haben. Wir haben dazu auch schon mal eine einzelne Folge gemacht. Wer dazu grundlegend noch mal reinhören möchte, kann sich die gern noch mal vornehmen. Aber vielleicht jetzt so einmal zur Rahmung, wem das gar nichts sagt. Also die Idee ist quasi, wenn man eine Geldstrafe nicht zahlen kann, und zwar wenn man einfach wirklich kein Geld hat, dann kommt man als Ersatz quasi in Haft. Und das ist natürlich eine Konstruktion, die wir sehr kritisch sehen, weil Menschen dann auch sehr plötzlich in Haft kommen, weil sie in Haft kommen, einfach weil sie arm sind, es nicht zahlen können und ja sofort auch freikommen würden, sobald das Geld gezahlt wird. Also es geht ja nicht darum, dass die Menschen gefährlich sind und deswegen aus der Öffentlichkeit verbannt werden sollen oder dass sie da resozialisiert werden sollen. Also sehr kritische Praxis und letztendlich ja, haben wir dazu auch schon mal ausführlicher gesprochen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ihr in dem aktuellen Projekt dazu rausgefunden habt.
Gut, wie du das gerade schon gesagt hast, dass es eben eine Gruppe ist, die stark belastet ist, die in Haft kommt. Also deshalb, weil sie kein Geld haben, aber häufig kommen noch weitere Aspekte mit dazu. Es liegt eine Suchtbelastung vor, es liegt eine Unsicherheit in Sachen Wohnverhältnissen vor, die ja auch Beziehungen im sozialen Nahbereich sind manchmal schwierig. Die Menschen sind oft eher alleine. Und das war dann auch die Frage, die die BerlinerInnen an mich herangetragen haben, nämlich wir versuchen hier schon alles in Berlin und trotzdem kommen weiterhin Menschen in Haft. Und die wollten dann mehr erfahren über eine Gruppe, die wir dann genannt haben, schwer erreichbare Personen, weil die eben nicht erreicht werden durch die Haftvermeidung. Und das war so die grundlegende Bitte, ob wir über diese Gruppe mal mehr verstehen könnten, damit dann vielleicht auch nochmal Handlungsideen daraus abgeleitet werden können.
Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was macht Berlin, um Haft zu vermeiden?
Also wie alle Bundesländer, die Haftvermeidung über gemeinnützige Arbeit ist tatsächlich auch gesetzlich festgelegt. Und da gibt es in Berlin auch noch mal verschiedene flankierende Angebote. Also in Berlin wird die gemeinnützige Arbeit, ich erkläre es vielleicht noch mal kurz ein bisschen größer, gemeinnützige Arbeit bedeutet, also man arbeitet unentgeltlich bei einem freien Träger oder bei einem ansonsten gemeinnützigen Bereich. Es kann das Rote Kreuz sein, es kann eine Schule sein, in der man streicht. Also es gibt oder einem Pflegeheim, das sagt, ich setze da immer mal jemanden ein. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und dann hat man eben, arbeitet man eine bestimmte Stundenzahl, um dann einen Tagessatz zu tilgen. Geldstrafe wird ja immer in Tagessätzen verhängt. Das heißt, die haben eine Regiestelle geschafft. In Berlin, sie sind dann so der Mittler zwischen der Staatsanwaltschaft, in der die Vollstreckung eigentlich abläuft, und aber auch dann dieser Beschäftigung. Also die Staatsanwaltschaften geben dann ab an die Regiestelle und sagen, hier kümmert ihr euch drum, da möchte jemand freie Arbeit leisten. Und die Regiestelle kümmert sich dann. Und es gibt darüber hinaus noch die Kooperation mit zwei freien Trägern, mit der SBH und der Freien Hilfe. Und diese beiden Stellen sind dann nochmal wirklich für die Betreuung der Menschen da. Also beraten die, wo kann ich die Arbeit machen, gucken auch, was gibt es vielleicht nebenbei noch für Beratungsbedarf. Und in einer der beiden gibt es sogar die Möglichkeit, dort tatsächlich abzuleisten, wenn man merkt, die Menschen sind doch schwer belastet und brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung.
Ihr habt in eurer Studie jetzt Daten analysiert, die Geldstrafen vor der gesetzlichen Änderung betrafen. Also heute haben wir ja das 1:2 statt 1:1, was diese Tilgungsrate anbelangt. Und heute kommt auch so eine Prüfung der Lebensverhältnisse durch die sozialen Dienste hinzu. Also die Datengrundlage ist noch eine andere. Das habt ihr euch aber näher angeschaut. Was weiß das Land nun überhaupt darüber? Also es gibt staatsanwaltschaftliche Daten, die man dafür heranziehen kann. Und daraus habt ihr alle in 2022 und 2023 beendeten Geldstrafenfälle in Berlin euch herausgesucht. Und dann gibt es noch Akten. Da habt ihr 97 Akten untersucht. Und zwar von Fällen, die im Laufe des Tilgungsprozesses einen Antrag auf freie Arbeit gestellt haben.
Da vielleicht gleich noch eine kurze Anekdote aus der Forschungswerkstatt. Weil möglicherweise fragt man sich jetzt, wie kamen die auf 97? Nee, das war nicht unsere Idee. Wir wollten gerne 100 Akten untersuchen, aber tatsächlich kam uns ein Wasserschaden dazwischen. Also das ist auch das Profane, was dann manchmal tatsächlich Forschung verändert und auch die Statistik beeinflussen wird, man das aber später vielleicht nicht mehr weiß. Es gab tatsächlich in dem Zeitraum, als wir geforscht haben, Wasserschaden in der Staatsanwaltschaft, in dem Bereich, wo die Vollstreckung stattfindet. Also auch ganz profan in dem Ort, wo die Akten liegen. Und zu der Zeit durfte dann da keiner rein, weil eben nicht sicher war, wie das jetzt mit sicherheitstechnischen Begründungen und so ist, da reinzugehen, sodass wir noch sehr viel länger hätten warten müssen. Dann haben wir gesagt, nee, wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben dann mit den 97 Fällen gearbeitet. Aber das heißt natürlich auch, dass in der Zeit keine weiteren Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt wurden. Also weil die Geldstrafentilgung so gut wie brach lag. Das wird man jetzt noch für eine ganze Weile in der Statistik sehen und sich denken, oh, in Berlin, da sind die Zahlen zurückgegangen. Das hat aber tatsächlich jetzt keine inhaltlichen Gründe, sondern den profanen Grund des Wasserschadens.
Oh Mann, ja. Und dann habt ihr zusätzlich noch Interviews geführt mit Menschen, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden und in freier Arbeit oder in der Ersatzfreiheitsstrafe diese Geldstrafe getilgt haben. Zusätzlich habt ihr auch Interviews geführt mit ExpertInnen, das heißt mit Personen, die in Beschäftigungs- und Vermittlungsstellen sowie in der JVA oder bei den sozialen Diensten der Justiz arbeiten. Also Menschen, die auch direkt mit Betroffenen zu tun haben, die diese Geldstrafen nicht zahlen können. Ihr habt zwei Gruppendiskussionen durchgeführt mit am Prozess der Tilgung beteiligten Institutionen. Das bedeutet der Staatsanwaltschaft, sozialer Dienste und Vermittlungsstellen. Und das Ziel war zu verstehen, wie genau die auch arbeiten und wie sich die ganze Problematik aus deren Sicht auch darstellt. Ja, was sind denn eure Kernerkenntnisse aus diesen verschiedenen methodischen Ansätzen?
Ich fange vielleicht mal mit den statistischen Daten an, also aus MESTA, Mehrebenen-Staatsanwaltschaftsautomation heißt das. Das ist sozusagen die Software, auf der Staatsanwaltschaften ihre Vollstreckung laufen haben. Und da konnten wir wirklich gucken, wie sieht es denn aus bei allen Fällen, die beendet wurden, 22 und 23. Was macht diese Fälle aus? Und da haben wir zuerst mal geguckt, in wie vielen Fällen kommt es denn da überhaupt zur Ersatzfreiheitsstrafe? Und das war sehr überraschend. Das passiert nämlich in weit mehr Fällen als bisher angenommen, dass es wirklich zur Ersatzfreiheitsstrafe kommt. Bislang nahm man in Studien, auch in unserer eigenen in Nordrhein-Westfalen, an, dass rund 8-9% der Geldstrafen teilweise zumindest in Ersatzfreiheitsstrafe getilgt wurden. Unsere Daten zeigen aber, dass in Berlin in jedem dritten Fall eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt wird. Also von 10 Fällen, in denen eine Geldstrafe verhängt wird, tilgen mindestens 3 Personen zumindest teilweise in Haft. Und das ist wirklich schon eine krasse Zahl, weil das auch heißt, dass jede dritte Person wirklich in Haft landet. Woher kommt der Unterschied, haben wir uns auch gefragt. Wir haben uns erst gedacht, okay, wir haben uns verrechnet, da ist irgendwas falsch gelaufen, was ist eigentlich hier los? Aber nein, wir haben einfach eine andere Variable benutzt. Also meiner Kollegin Jana Meyer, die ich hier auch nochmal erwähnen will, weil ich mit der zusammen das Projekt durchgeführt habe. Ihr ist dann aufgefallen, Moment mal, hier steht zwar, wenn wir uns die Variable anschauen, wie getilgt wurde, dass keine Ersatzfreiheitsstrafe war, aber es gibt noch eine Variable, da steht getilgte Tage durch Ersatzfreiheitsstrafe und da steht eine Zahl drin und das geht doch dann eigentlich nicht. Dann haben wir in vielen Gesprächen mit der Staatsanwaltschaft herausgefunden, dass die andere Zahl, also die dann zu den mehr Prozenten kommt, dass das die verlässlichere ist und insofern muss man fast annehmen, dass auch in anderen Studien das möglicherweise unterschätzt ist.
Man könnte also sagen, das Problem ist einfach noch viel größer als gedacht. Wir haben in der Podcast-Folge zur Ersatzfreiheitsstrafe generell ja auch schon drüber gesprochen, was für Folgen auch damit verbunden sind. Also einmal die Justizvollzugsanstalten, die sind ja sehr belastet auch mit Menschen, die da auch gar nicht reingehören und es ist ja auch sehr, sehr teuer, so ein Haftplatz. Also das sind erstmal Folgen, dann aber auch natürlich für die Betroffenen selbst. Also so eine Haft ist ja nicht mal so eben irgendwie ein Hotelaufenthalt oder womit das immer so verglichen wird, sondern hat ganz starke Konsequenzen für mentale Gesundheit. Wir hatten damals in der Folge auch über den Inhaftierungsschock gesprochen. Also, dass gerade dieses Ankommen und wirklich eingesperrt zu sein, was macht mit Leuten, dass ihre sozialen Beziehungen zu Bruch gehen können und nicht aufrechterhalten werden können, vielleicht auch irreparabel, also dass man auch ganz viel verpasst da draußen, gerade auch wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, vielleicht auch Care-Verpflichtungen, die man nicht erfüllen kann, das heißt, man fehlt vielleicht auch draußen, dass man plötzlich nicht unterstützen kann und auch bestimmte Zahlungen da nicht mehr laufen, also zum Beispiel Bürgergeldzahlungen oder so, die dann unterbrochen werden, wovon vielleicht auch andere Familienangehörige profitieren oder man verliert vielleicht sogar seine Wohnung in der Zeit. Also das hat ganz, ganz weitreichende Konsequenzen, vor allem wenn man sich auch noch mal vergegenwärtigt, dass häufig die Menschen ja unvorbereitet auch in die Haft kommen, dass sie einfach auch in Lebensumständen sind, wo sie gar nicht so richtig mitbekommen, wie jetzt die Folgen sind, wenn sie diese Geldstrafe nicht zahlen, dass sie dann irgendwo kontrolliert werden und plötzlich in Haft kommen. Also auch da natürlich viele Folgen, die mit dieser Ad-hoc-Inhaftierung zu tun haben. Dann macht natürlich die Haft auch was danach. Also Thema Stigmatisierung, was passiert danach, inwiefern kann man erklären, wo man eigentlich war, wo geht man dann überhaupt hin? Und wenn man sich mal anschaut, wie lang man auch in Haft ist, sieht man, dass es durchaus auch längere Aufenthalte sind. Also zumeist werden zwischen 11 und 100 Tagen in Haft verbracht. Das heißt eine große Spanne und man sieht, viele sind auch deutlich länger da. Und dieses Narrativ, Menschen würden bezahlen, wenn sie verhaftet werden, das wird nicht bestätigt, weil sie ja einfach kein Geld haben. Sie können es ja einfach nicht bezahlen und sie haben anscheinend auch nicht Menschen um sich herum, von denen sie sich das mal leihen würden. Also ich glaube, man würde, wenn einem sowas droht, erstmal so alles versuchen zu akquirieren, was man irgendwie kann und vielleicht nochmal Verwandte ansprechen, Freundinnen ansprechen, aber die Menschen, die das dann betrifft, sind dazu nicht in der Lage oder haben einfach kein soziales Netzwerk, die sie da unterstützen kann.
Die Zusammenarbeit mit den PraktikerInnen war für mich insofern übrigens auch nochmal interessant. Also ich habe ja vorhin erzählt, wie schockiert uns diese 32% haben, die in Ersatzfreiheitsstrafe gehen von denjenigen, die eine Geldstrafe bekommen haben. Und das hat die überhaupt nicht überrascht. Also wir sind so auf die zu und haben gesagt, Mensch, das ist doch krass. Und die so, ja, stimmt ungefähr mit dem überein, was wir sowieso eigentlich so sehen und hätten wir jetzt auch gedacht. Insofern waren die auch ein bisschen verwundert, dass wir jetzt diese Zahl so unbedingt nochmal verifizieren wollen und nochmal diskutieren, weil sie gesagt haben, ja, das müsste schon passen. Also wenn sie das auch so rausfinden, ist doch ganz spannend. Und das übrigens zeigt dann nochmal was, darüber haben wir auch schon an verschiedenen Stellen immer wieder gesprochen, wie krass wenig wir einfach wissen über die Anstalten und darüber, wem wir die Freiheit entziehen. Der Freiheitsentzug ist der krasseste Eingriff, den man machen kann als Staat und trotzdem ist unsere amtliche Statistik darüber so schlecht aufgestellt. Und an dieser Stelle zeigt sich ja wieder, wir haben ja seit Jahrzehnten keine Zahl mehr darüber, wie viele Zugänge es in Ersatzfreiheitsstrafen gibt, also in wie vielen Fällen das bundesweit angetreten wird, wissen es auch nicht auf Länderebene, außer jetzt durch so eine Erhebung eben. Und deshalb möchte ich nochmal sagen, wie wichtig es wirklich wäre, hier eine verlässliche Zahl in der amtlichen Statistik zu haben, damit wir hier nicht so im Nebel rumstochern.
Jetzt wird ja aber immer gesagt, naja, man kann ja einfach arbeiten und da muss man nicht in Haft. So, diese Problematik haben wir auch schon mal ausführlich diskutiert. Man sieht jetzt auch in euren Daten, das ist eine untergeordnete Rolle, dass Leute diese Haft vermeiden, dadurch, dass sie dann so einer freien Arbeit nachgehen. Weniger als 2 von 100 Fällen tilgen vollständig durch freie Arbeit. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Ja, warum ist das so? Das hat auch was damit zu tun, dass es bestimmte Menschen hier ganz besonders trifft, von denen wir sprechen. Also Menschen, die auch gar nicht so in der Lage sind, die vielleicht auch mit Obdachlosigkeit, mit Drogensucht zu kämpfen haben, die gar nicht in der Lage sind, in so einer regelmäßigen Arbeit dann überhaupt nachzugehen und sich darum zu kümmern. Vor allem sieht man, wenn wir uns nochmal anschauen, welche Delikte stehen dahinter, also wem gelingt es seltener, wirklich diese Haftstrafe abzuwenden durch die freie Arbeit. Da zeigt sich Menschen wegen Erschleichens von Leistungen, also weil sie zum Beispiel Bus, Bahn gefahren sind ohne Ticket und Leute, die Eigentumsdelikte begangen haben. Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit haben auch weniger die Möglichkeit oder schaffen es weniger, durch freie Arbeit diese Geldstrafe zu tilgen.
Genau, da haben wir für uns so eben angeschlossen, dass es zum einen, also ist natürlich nicht die ganze Gruppe, aber eine Gruppe der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit haben vielleicht auch einfach sprachlich Probleme, das zu verstehen. Aber es hat vielleicht auch schon was mit einem Angedocktsein an ein bestimmtes Hilfesystem zu tun. Und möglicherweise ist das nicht für alle Menschen, gerade wenn die vielleicht selber, also wenn die Staatsangehörigkeit, mehr können wir nicht sagen, wie lange sind die da, haben die Zuwanderungsstatus, sind die hier geboren, aber ein Teil der Gruppe ist vielleicht tatsächlich ja auch noch nicht so lange in Deutschland. Die haben möglicherweise einfach auch nicht das Wissen und die Netzwerke. Also niemand sagt ihnen, ach, guck mal, ich weiß da was. Und vielleicht ist das eins der Probleme und letztlich erreichen eben auch die Angebote für freie Arbeit diese Gruppe weniger. Und du hast es gerade schon gesagt, wem gelingt seltener? Da ist ein Aspekt das Erschleichen von Leistungen, also das Fahren ohne Ticket. Und deshalb haben wir uns das nochmal besonders angeguckt. Wir haben uns nochmal angeguckt, die Fälle Fahren ohne Ticket. Wie sieht's denn da aus? In Berlin wurden im Jahr 2022 und 2023 rund 6.000 Fälle von Geldstrafen ausgesprochen, genau wegen dieses Deliktes. Denn es ist ja immer noch eine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit oder was anderes.
Auch hierüber haben wir schon mal eine einzelne Folge gemacht. Kann man gern noch mal reinhören.
Bei den Verurteilten wegen diesem Delikt in Berlin war es interessant, dass es häufiger weibliche Verurteilte waren als in der Gesamtzahl. Also scheint mehr Frauen hier auch tatsächlich verurteilt zu werden als jetzt insgesamt bei Delikten. Und auch nochmal ein interessanter Unterschied, während Geldstrafen insgesamt häufig in einem rein schriftlichen Verfahren, dem sogenannten Strafbefehlsverfahren, verhängt werden. Bei ungefähr 80% hatten wir das jetzt in Berlin, war es bei diesem Delikt nochmal deutlich erhöht. Also da waren es fast 90%, also 9 von 10 Fälle, die allein durch einen Brief bei den Verurteilten ankamen. Und das muss man natürlich mitschneiden. Wenn wir es nochmal im Kopf haben, wir haben die Gruppe gerade schon ein bisschen beschrieben, haben die wirklich immer die Ressourcen, die Post aufzumachen, die dann zu verstehen, haben die auch eine Adresse, wo die erreicht werden. Bei den Menschen, die ohne Ticket gefahren sind, zeigt sich, dass sie deutlich länger brauchen, die Strafe zu tilgen. Wir haben mal ausgerechnet, wie lang braucht man im Schnitt, um einen Tagessatz zu tilgen. Und das ist bei Fahren ohne Fahrschein sind das rund 18 Tage. Das ist deutlich länger als bei Geldstrafen insgesamt. Das heißt, wenn man jetzt mal durchschnittlich von einer Geldstrafe mit 60 Tagessätzen ausgeht, dann brauchen die Leute 3 Jahre, bis diese Geldstrafe getilgt ist. Also so lange ist die Staatsanwaltschaft im Leben, schreibt immer wieder, erinnert, man muss wieder irgendwie was machen, was nachweisen. Das ist schon wirklich eine lange Dauer.
Und es ist auch wieder so teuer, also auch für die Staatsanwaltschaften, die ja damit irgendwie aufgehalten werden und dauernd immer wieder aktiv werden müssen.
Absolut. Und noch dazu tritt hier nicht nur jede dritte Person eine Ersatzfreiheitsstrafe an, sondern sogar jede zweite Person. Also nochmal ein Hinweis darauf, dass das eine Gruppe ist. Die Menschen, die dauerhaft, also wiederholt ohne Ticket fahren, die tun das nicht, weil sie es, obwohl sie es anders können, sondern sie tun es, weil sie wirklich kein Geld haben, sich das Ticket zu leisten. Und entsprechend sieht man das eben auch hier, dann droht doch die Haft. Dass die Gruppe kein Geld hat, sieht man an der durchschnittlichen Höhe der Tagessätze, ungefähr 16 Euro. Das heißt, die Gerichte gehen von einem monatlichen Nettoeinkommen von 480 Euro aus. Also das ist wirklich nicht der Bundesdurchschnittsverdienst. Und insgesamt, das fand ich nochmal eine Zahl, die ich irgendwie ganz spannend fand, wurden in den Jahren 2022 und 2023 fast 135.000 Tagessätze wegen Fahrens ohne Fahrschein in Haft getilgt. Und man rechnet immer so gern mit Geld, aber ich habe jetzt einfach mir mal den Spaß gemacht, das mal mit was anderem zu rechnen. Fast 360 Jahre also mehrere Menschenleben, wurden investiert, um Strafen wegen Fahrens ohne Ticket zu tilgen. Das ist schon eine Zahl, die mich so ein bisschen nachdenklich macht.
Ja, um das Motto Strafe muss sein aufrechtzuerhalten. Ihr habt jetzt auch mit ganz vielen Menschen aus der Praxis ja gesprochen, an unterschiedlichen Stellen, Staatsanwaltschaft, freie Arbeit. Was ist denn deren Perspektive? Also haben die auch eine Meinung dazu? Wie stehen die dazu, wie dieses Problem gelöst werden müsste? Oder nehmen die das als Problem wahr?
Sie haben uns nochmal geschildert, was so zum Gelingen oder auch zum Misslingen der Tilgung durch freie Arbeit führt. Sie haben gesagt, es ist einfach doch deutlich eine Selbstorganisation nötig, um so eine Ersatzfreiheitsstrafe durch freie Arbeit zu tilgen. Also man muss eben zumindest die Post verfolgen, sehen, dass da was ansteht. Man muss verstehen, ich kann vermeiden dadurch, ich muss mich hier melden, weil es eben schon eine gewisse Eigeninitiative braucht. Das kann man jetzt als Staat, der sagt, du willst ja was vermeiden, durchaus rechtfertigen. Auf der anderen Seite, wenn die Menschen eben in sehr prekären und belasteten Situationen sind, haben die oft nicht diese Kapazitäten, da noch sich drum zu kümmern. Dann ist ihnen manchmal die Dringlichkeit der Situation nicht bewusst. Und manchmal schaffen sie es sogar noch, dann irgendwie einen Antrag zu stellen, aber sich dann diesen nächsten Schritt, man muss ja sehr viel immer wieder aktiv werden. Man muss sich dann nochmal wohin melden, man muss sich eine Stelle suchen, man muss zur Beratung gehen. Und vielleicht, wenn wir jetzt mal alle überlegen, ist ja eh so, dass Menschen heutzutage weniger telefonieren. Man schreibt sich eher Nachrichten. Und das ist oft ja auch ein Aufwand, selbst wenn es einem gut geht, irgendwo anzurufen, man schiebt es nochmal einen Tag auf. Und wenn man ohnehin schon ja, sehr belastet ist, dann ist das einfach tatsächlich schwierig. Also es braucht irgendwie so eine Voraussetzung, einer bestimmten psychischen Gesundheit, den Alltag zu organisieren und nicht in einer akuten Krise zu stecken.
Und darauf ist Haft keine Antwort. Ne? Das muss man auch nochmal deutlich so sagen. Haft ist kein Raum, wo das Leben nochmal neu organisiert wird. Manche stellen sich das vielleicht so vor, dass man dann Therapie hat und dann wird nochmal alles geortet und Resozialisierung. Aber die Wirklichkeit ist ja wirklich erschreckend. Da passiert ganz wenig. Also man kann nicht sagen, dann ist Haft ein guter Raum, um dann nochmal einen Neustart zu machen oder so. Ja, Nicole, du hast ja ganz viel auch schon dazu geforscht. War jetzt trotzdem etwas Neues in diesem Forschungsprojekt dabei? Also wie blickst du jetzt auf eure Kernbefunde?
Neu war für mich tatsächlich die große Zahl, dass es ein Drittel der Menschen ist und beim Fahren ohne Ticket sogar die Hälfte der Menschen. Und eigentlich ist für mich, ja, es ist so eine gewisse Gewöhnung auch leider, dass man sagt, die Menschen befinden sich oft in einer verelendeten Lebenssituation. Und ich war selbst fast schon davon erschüttert, wie ich das auch erwartet habe und wie es mich dann weniger schockiert hat, weil ich dachte, ja, ich weiß es ja schon. Aber auf der anderen Seite, wir haben eben auch viele Interviews geführt mit Menschen, die in Haft waren tatsächlich. Und da, wir haben das meiste reproduziert. Also bei vielen Stellen, auch das, was hakt, das bleibt das Gleiche. Und die große Frage, die sich für mich aufwirft, die mich vor ungefähr 12, 13 Jahren das erste Mal mich mit der Vermeidung durch freie Arbeit beschäftigt habe und da schon klar war, es ist schwierig und wir jetzt über ein Jahrzehnt später sehen, es ist an den gleichen Stellen immer noch schwierig, anderes Bundesland, ähnliche Probleme, hat mich einfach doch nochmal beeindruckt zu sehen, wie die Menschen zum einen, die professionell damit arbeiten, trotzdem dabei bleiben und versuchen, da irgendwie was zu verändern. Das finde ich sehr beeindruckend. Und zum anderen hat mich auch wirklich tief berührt zu sehen, die Menschen, die in Haft sind, in was für wirklich schweren Lebenslagen die sich befinden. Und da habe ich auch einfach nochmal gedacht, das ist nicht die Idee, dass der Freiheitsentzug da eine Antwort drauf sein sollte in unserer Gesellschaft.
Das ist der Abschluss dieser Folge. Das Thema wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen und sicherlich wird auch auf politischer Ebene noch viel diskutiert vielleicht und auch noch Veränderungen stattfinden. Wir danken an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.